Happy Science Samstag mal wieder. Einen wunderschönen Samstag euch oder Montag, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer ihr uns hört. Ist auch völlig fein, das wird hier nicht alt. Wir starten in diese Science Samstag oder in diese Science Behind Science Woche mit einer mathematischen Folge. Und witzigerweise haben wir eine sehr passende Mail bekommen. Mathe, wie ihr wisst, ist vielleicht jetzt nicht so ganz das Gebiet, auf dem wir so geglänzt haben in der Uni. Wir haben, glaube ich, die Geschichte schon mal erzählt, dass wir beide dreimal durch Mathe durch mussten, also durch dieselbe Klausur. Und deswegen macht es uns aber, glaube ich, jetzt umso mehr Spaß, ohne Druck in diese Geschichten einzutauchen. Aber jetzt zu der Mail.
Das hast du schön gesagt.
Also wir haben so eine spannende Mail bekommen und ich glaube, diese Person, die uns da geschrieben hat, die hätten wir früher gebraucht, ne?
Ja, und ich glaube aber, der Person ging es auf eine Art auch ein bisschen wie uns, dieses zwanglose Reintauchen, das ist natürlich echt ganz besonders. Also, die Mail kommt von Gisela, sie hat uns geschrieben nach der Folge mit Grace Hopper, denn da hatten wir am Ende gefragt, ob es vielleicht hier Menschen in der Community gibt, die schon in Rente sind oder kurz davor stehen und diese Pläne haben, nochmal was Neues zu starten oder irgendwie, ja, von Wissenschaft auf jeden Fall inspiriert sind in ihrem Leben. Und sie schreibt uns, ich habe Mathe studiert, ursprünglich eine Ausbildung zur Lehrerin gemacht und bin dann in der Lerntherapie für Dyskalkulie gelandet. Das hat sie wohl viele Jahre gemacht und da Kinder begleitet, die sich eben wirklich ganz, ganz schwer getan haben mit Mathe. Und während der Zeit hat sie dann auch in Gesprächen mit Eltern bemerkt, dass da sie es geschafft hat, so ein paar Wissenslücken zu schließen, auch bei den Eltern. Und es sind wohl echt so coole Gespräche entstanden, dass die Leute danach gesagt haben, boah krass, das habe ich in der Schule ja nie verstanden, aber jetzt irgendwie so im normalen Gespräch hat mir das Spaß gemacht.
Ja.
Und jetzt schreibt sie so, reifte bei mir die Idee, ich könnte dann im Ruhestand unverbindliche Mathegespräche anbieten, bei denen Interessierte ein Thema vorgeben, über das sie sich austauschen wollen oder wo sie was erklärt bekommen möchten. Und die sie in der Schule vielleicht nicht verstanden haben und deswegen eine Lücke da haben und die sie jetzt einfach mal besprechen wollen.
So cool.
Mathegespräche. Ja. Gisa schreibt, ich habe noch keine Ahnung, ob das überhaupt auf Interesse stoßen würde und wie ich das aufziehen könnte, aber das wäre mein Traum. Und das finde ich einfach nur toll.
Es ist so cool. Also ich finde alles, was irgendwie so über das Job, über den Job hinausgeht, was man irgendwie so in der Rente macht, ne, jedes Ehrenamt und so, finde ich super.
Ja.
Von sowas habe ich wirklich noch nie gehört. Das finde ich so eine geniale Idee.
Ja, und jetzt denke ich mir, das ist doch jetzt die Gelegenheit, Leute. Wir müssen Gisela zeigen, dass das eine ganz tolle Idee ist. Bitte kommentiert mal hier unter der Folge.
Genau, unter der Folge oder schreibt uns eine Mail oder bei Instagram, wenn das für euch vielleicht spannend sein könnte. Da stellen wir total gerne den Kontakt her. Wir hoffen, das ist jetzt hier in Giselas Sinne, aber es klang in der Mail sehr stark so. Also finde ich wirklich cool, wenn ihr sagt irgendwie, ich würde mich gerne nochmal mit höherer Algebra beschäftigen oder was weiß ich, es kann ja auch sowas sein wie Bruchrechnung oder
PQ-Formel habe ich nie verstanden zum Beispiel,
genau,
keine Ahnung.
Wie wird die hergeleitet? Dann meldet euch bei uns irgendwie nochmal Satz des Pythagoras durchsprechen, aber halt auf so eine zwanglose Art und Weise, ne? Weil ich glaube, wir beide, auch wenn wir uns wirklich gequält haben mit Mathe, wissen, dass es ein unfassbar spannendes Fach ist. Und das ist doch so cool, wenn man das ohne diesen Druck, eine Note zu bekommen oder eine Klausur bestehen zu müssen, nochmal durchsprechen kann. Also ein Mathe-Gespräch. Allein dieser Name ist so toll.
Das ist ein toller Name,
so cool.
Finde ich auch.
Ja.
Und es passt unheimlich gut zur heutigen Folge, denn auch heute soll es hier ganz zwanglos um Mathe gehen. Und zwar genauer genommen um den Mathematiker Gotthold Eisenstein, der bahnbrechende Erkenntnisse in der Mathematik hatte, aber dafür nie Anerkennung bekommen hat.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Wir sprechen in dieser Folge über jemanden, den die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Würde mich sehr beeindrucken, wenn hier Leute dabei sind, die diesen Namen schon kennen, weil ich habe ihn.
Aber würde mich auch
nicht
wundern.
Bei unserer smarten Community und sehr belesenen Community. Aber also ich hatte den Namen noch nie gehört. Und das ist wirklich ein bisschen tragisch, dass ich den oder wir den Namen noch nie vorher gehört haben, bevor wir hier recherchiert haben. Denn dieser Mann war wirklich ein Genie. Er war so, man könnte sagen, ein kompromissloser junger Denker mit einem kurzen, aber sehr intensiven Leben. Wir reden über Gotthold Eisenstein beziehungsweise, halte ich fest, Ferdinand Gotthold Max Eisenstein. Also diese Namen manchmal finde ich wirklich so krass. Du weißt ja, wir hatten jetzt zuletzt hier intensive Diskussionen über einen Namen für ein gewisses Baby. Und da konnte man sich auch manchmal ganz gut inspirieren lassen bei so Uraltnamen. Ne? Also Gotthold schon speziell, aber
vielleicht kommt es bald wieder.
Ferdinand,
ihr hättet den Trend zurückholen
auf
können.
Auf jeden Fall heute ein ganz, ganz normaler Name wieder. Max natürlich
Max ja
auch.
Auch.
Max ist irgendwie immer. Ja, lange, aber viele Namen, so Oscar und so, kommen ja jetzt auch wieder. Vielleicht hat Gotthold ja auch ein Revival. Auf jeden Fall schon überzeugender Name.
Ja, auf jeden Fall. Ist schön, dass wir heute über Gotthold sprechen. Und ich muss sagen, wenn man auch so ein ganz kleines bisschen mal über ihn liest, also dann ist man ja auch sowieso aus mehreren Gründen sofort sehr hyped, weil er einfach auch anders war als, sage ich mal, die klassischen großen Mathematiker, die man sonst so kennt. Also er ist zum Beispiel kein Uniprofessor. Er hat keine glänzende Karriere gemacht, keine langen Reden irgendwie an Akademien gehalten oder so. Stattdessen ist er eigentlich ein armer, kranker junger Mann in Berlin, muss man so sagen, mit einem unglaublichen mathematischen Gespür. Und er hat eine Leidenschaft, die über das eigene Leben auch hinausging. Und deswegen war er ein sehr, sehr großer, auch wenn wir oder ihr vielleicht noch nie von ihm gehört habt, Carl Friedrich Gauss. Das ist ein Name, den man wahrscheinlich sehr wahrscheinlich schon gehört hat. Stichwort Gauss-Kurve und Gauss-Verteilung. Der soll kurz vor seinem Tod gesagt haben, es hat nur drei epochenbildende Mathematiker gegeben: Archimedes, Newton und Eisenstein.
Voll verrückt, weil Archimedes und Newton hat man irgendwie schon mal gehört, aber Eisenstein, wie gesagt, war mir kein Begriff, der Name.
Nee. Bis jetzt.
Ja, bis jetzt, genau. Schon verrückt, dass wir den irgendwie noch nicht so auf dem Schirm hatten. Und mir ist auch was Lustiges aufgefallen oder was Verrücktes. Also wir schreiben das ja hier immer in Skript, unsere Gedanken und so ein paar Infos und so. Und da macht quasi diese Korrekturfunktion was Lustiges. Und zwar unterstreicht die Eisenstein als falsch und schlägt dann vor Einstein, dass das die richtige Option wäre. Und das alleine finde ich halt irgendwie schon traurig, weil es viel darüber aussagt, wie viel unbekannter Eisenstein im Vergleich zu jemandem wie Einstein war. Dafür sind wir
also
aber
Ich glaube, sie haben in einer ähnlichen Liga gespielt. Aber
wenn
schade.
Man Gauss zum Beispiel glaubt, dann wirkt das so, ja. Aber wir haben ja schon geklärt, Einstein war einfach ein Promi. Der hat es einfach total drauf, was so seine eigenen PR angeht, ne? Bis heute. Also ich meine, sein Gesicht. Richtiges Idol. Sein Gesicht schmückt irgendwelche Plakate in Kinderzimmern oder irgendwelche T-Shirts oder so. Also ja, das muss man irgendwie auch erstmal schaffen. Voll. Der war einfach so ein wissenschaftlicher Popstar, während unser Eisenstein, der war, so ein bisschen anders drauf. Fangen wir aber jetzt mal von vorne an. Wir sind in Berlin, Anfang des 19. Jahrhunderts. Es ist, um genau zu sein, 1823, also vor 202 Jahren war das. Wir befinden uns in einer bürgerlichen Familie, wo ein Junge geboren wird. Und das ist Gotthold Eisenstein.
Und er bekam den Namen Gotthold.
Gotthold, einfach herrlich der Name.
Die Familie lebt eher bescheiden. Sie muss auch einige Schicksalsschläge durchstehen. Zum Beispiel sterben alle fünf Kinder, die nach Gotthold geboren werden, in ihren frühen Jahren. Also alleine die Vorstellung ist schon so heftig. Und auch Gotthold ist eher ein stilles Kind, ist oft krank, aber er hat einen außergewöhnlich wachen Geist. Körperlich geht es ihm nicht immer so gut. Also wie gesagt, er ist ab und zu krank. Das bedeutet, er kann auch nicht so, wie man das vielleicht sonst von Kindern in seinem Alter erwartet, auf der Straße mit anderen Kindern spielen, sondern ist einfach mehr drin. Seine Mutter kümmert sich um ihn, aber hat natürlich auch immer sehr viel Angst um ihn, weil sie schon so viele Kinder verloren hat. Und sie bringt ihm, während sie aber dann so drin sitzen, die Buchstaben des Alphabetes bei. Und das, als er gerade mal 2 Jahre alt ist.
Ja, das
also sie fördert ihn da schon sehr.
Genau, sie fördert ihn und ja, wirklich unglaublich. Und er kann das aber wohl auch schon sehr gut aufnehmen, obwohl er so jung ist. Und er entwickelt auch noch weitere Talente, was so dieses Geistliche angeht. Also er spielt Klavier, er liest Gedichte und beginnt sich dann auch mit Zahlen zu beschäftigen. Und zwar nicht so auf die Art, wie man das in der Schule lernt. Also er hinterfragt auch irgendwie immer so ein bisschen das, was man in der Schule lernt, sondern, also hat die Beschreibung, haben wir irgendwie gefunden, er beschäftigt sich wohl mit der Mathematik sowie mit der Musik. Also wie so ein Komponist sich mit Noten beschäftigt, beschäftigt er sich als quasi mathematischer Komponist, könnte man sagen, mit wow. Zahlen oder mit Mathematik und der Welt der Mathematik. Mm. Klingt mega abstrakt und ja, ich glaube, wir beide können da immer nur so ein bisschen eintauchen staunen. Und staunen, ja. Aber er ja. geht da total drin auf. Also
ich
ja, sehr beeindruckend.
Ich finde, das klingt gleichzeitig aber auch sehr spielerisch und irgendwie leicht. Also ich finde, da stimmt. kommt schon so rüber, dass es ihm sehr viel Spaß gemacht haben ja. muss. Es ist aber wirklich ein Niveau, das selbst Erwachsene überfordern würde. Mm. Und das macht er da schon wirklich in diesem jungen Alter. Aber in der Schule, so wie Mathe da gemacht wird, das ist halt nicht so seins. Da fühlt er sich auch nicht so wohl. Die Strukturen, dieses starre Lernen, die Disziplin, das alles ist nichts für ihn. Er ist unruhig, denkt viel schneller als andere in seiner Umgebung und vor allem, er stellt Fragen, das hast du eben schon angedeutet, warum ist was so, wieso, was steckt dahinter, auch bei mathematischen Rätseln. Und diese unermüdliche Neugier, die ihn ein Leben lang begleitet, ist spannend. Also ihm wird nicht langweilig, aber ja, es ist so Fluch und Segen gleichzeitig. Denn während andere Kinder einfach nur spielen, sitzt Gotthold oft über Büchern, brütet da über Formeln und verliert sich in diesen Warum-Gedanken, die auch weit über seine Zeit hinausreichen.
Ja, also er ist. Also
die Fragen sind eigentlich viel zu groß für ein kleines Leben.
Ja, und für so, genau, für so einen kleinen Kinderkopf eigentlich, ja.
Auch,
aber das ist eben seine Leidenschaft und darüber wird er aber dann halt über sein Leben auch so ein bisschen zum Eigenbrötler, zum genialen Eigenbrötler, könnte man sagen, und auch so ein bisschen einsam. Also er sucht nicht so richtig den Kontakt, aber die anderen suchen ihn auch nicht zu ihm. Also es ist so ein bisschen, ich meine, Teufelskreis. Ja, er kann es aber auf jeden Fall nicht erwarten, so seinem bürgerlichen Leben zu entfliehen. Und mit 17, da machen andere gerade Abitur, packt Gotthold dann seine Sachen und geht auf Reisen, ganz allein, ohne Geld, ohne Sicherheit. Ziemlich mutig, er reist durch Italien, die Schweiz, Frankreich und sieht das als so eine Art Bildungsreise. Dabei treibt ihn vor allem eins an und das finde ich ganz süß irgendwie. Und zwar irgendwie auch die Mathematik, aber auch die große, große Hoffnung, einen der größten Mathematiker seiner Zeit zu treffen.
Ja.
Könnte man jetzt vergleichen mit irgendwelchen Promis, die man in der Stadt treffen will. Zum Beispiel war jetzt hier kürzlich Billie Eilish in Köln. Und Marie,
stimmt.
weißt du was? Ich habe sie getroffen.
Was? Nein, jetzt ist ein Scherz.
Nein, ich war quasi mit ihr essen. Ich
war. Was? Erzähl uns mehr.
Ja,
was?
Es war ganz verrückt. Ich bin so in sie reingelaufen, als ich vom Friseur kam und wollte da sowieso zum Vietnamesen. Und dann saßen wir nebeneinander und also quasi Tisch an Tisch. Billie Eilish und ich, ja, wir sind jetzt quasi Freundinnen, könnte man so sagen.
Gibt es Beweise? Gibt es
nee,
Zeugen?
Ich habe kein Foto erbeten, da würde ich auch nie auf die Idee kommen. Zeuge ist, Gott ist mein Zeuge.
Wahnsinn,
Gotthold ist mein
was?
Zeuge, ja. So ist das. Aber wir kommen vom
Das
Thema.
Ist ja heftig. Okay,
ja.
Ich werde das jetzt noch ein bisschen verarbeiten und bedenken uns zurück.
Ich hau jetzt mal raus, wen unser Gotthold unbedingt treffen wollte.
Ja.
Es war nicht etwa ein Popstar, wie in
Aber
meinem Fall.
Aber es hat
Fall.
Sich für ihn wahrscheinlich ähnlich angefühlt.
Ähnlich oder noch gewaltiger. Und zwar wollte er unbedingt Karl Friedrich Gauß treffen. Von dem wir jetzt schon gesprochen haben. Und ja, kleiner Spoiler, er wird ihn tatsächlich in seinem Leben treffen. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, dem du unbedingt mal begegnen musst? Billie Eilish? Karl Friedrich Gauß? Wenn es möglich wäre?
Nee, nicht so jemand, wo ich jetzt drauf warte oder denke, da muss ich mal irgendwie hinterherreisen.
Ich habe eigentlich auch wenig so Star, also so, dass ich so unbedingt mal einem Star begegnen möchte. Es ist dann schon cool, wenn man vor allem so
plötzlich. Ich glaube aber auch, dass es mich eher so andersrum dann halt krass überraschen würde in so einem Moment. Aber ich plane den jetzt nicht.
Ja, okay. Du verfolgst sie jetzt nicht und versuchst.
Früher habe ich das mal gemacht. Da wollte ich unbedingt die wilden Kerle treffen.
Oh ja, wer wollte das nicht? Einmal die wilden Kerle treffen.
Guck, und wir suchen jetzt den wilden Kerl Karl Friedrich Gauß.
Oh je, Überleitung
und,
des Todes.
Ja, und jetzt, aber es wird ja auch ein bisschen märchenhaft, denn Du hast es schon verraten. Wir kommen ja dem Herrn Gauß jetzt wirklich näher. Mhm. Er steht tatsächlich auf einmal vor Gotthold. Damals schon wirklich ein Denkmal in der Wissenschaft, trifft auf einen ganz jungen, kränklichen, fast mittellosen Mathematiker. Und ihr könnt euch vorstellen, Gotthold ist einfach nur beeindruckt. In meiner Vorstellung kriegt er kein Wort raus, ist wirklich völlig fix und fertig, ja, dass er da jetzt dem großen Gauß gegenübersteht.
Gotthold ist beeindruckt, aber auch Gauß ist beeindruckt.
Stimmt.
Das ist das, ne?
Und das ist cool.
Ja.
Ja, das ist echt toll. Obwohl Gotthold wahrscheinlich sehr überwältigt ist, erzählt er schon ein bisschen von seinen Ideen. Und es ist sehr deutlich, dass er da mit ganz viel Ernst, ganz viel Tiefe und Entschlossenheit seinen Ideen nachgeht. Und Gauß ist so beeindruckt davon, dass er Gotthold weiterempfiehlt. Und von da an beginnt jetzt Gottholds kurze, aber sehr intensive Karriere.
Oh ja, die Betonung liegt leider auf kurz. Mhm. Aber dazu später mehr. Im Jahr 1844, mit gerade mal 21 Jahren, veröffentlicht Gotthold dann sein erstes großes Werk. Es trägt so einen typisch sperrigen Titel. Und zwar über die Anwendung der höheren Arithmetik auf gewisse Probleme der Funktionentheorie. Und das,
da habe ich auch so gewisse Probleme.
Ich auch. Das musste ich jetzt auch komplett ablesen, gebe ich zu. Und es ist wirklich ein mathematischer Durchbruch, diese Arbeit. Daran steckt total viel Neues und Eigenständiges, das selbst erfahrene Mathematiker beeindruckt. Und er beschäftigt sich da dann irgendwie und auch darüber hinaus mit Primzahlen, mit Zahlkörpern, mit Strukturen, die später noch Generationen von Menschen in der Mathematik beschäftigen werden. Und er verewigt sogar seinen Namen in einer seiner Theorien, und zwar entwickelt er die Eisenstein-Reihen. Vielleicht sind die einmal begegnet, mir glaube ich nicht. Mir kam es jetzt auch nicht so bekannt vor. Das sind
aber
so,
dann hast du es geschafft, glaube ich. Also wenn so eine Reihe oder eine Folge deine Namen ja hat in der Mathematik, das ist schon cool.
Generell, wir haben ja auch schon festgestellt, wenn eine Pflanze nach einem benannt ist oder
ja,
so. Ne? Das wäre vielleicht noch so ein Ziel für uns beide.
Aha.
So, ja. Oder ein Käfer oder so, das fände ich toll. Auf jeden Fall sind das so spezielle Reihen in der Funktionentheorie, die auch heute noch eine Rolle spielen. Also zum Beispiel in der Theorie der Modulformen. Ja, diese Begriffe klingen jetzt ziemlich abstrakt, aber sie bilden, da könnt ihr uns vertrauen, die Grundlagen moderner Mathematik. Mhm. Und das Erstaunliche ist, Gotthold kommt, zumindest ist es so, ich sag mal, überliefert, auf viele dieser Ideen ganz alleine und ohne großes Institut in seinem Rücken, ohne Forschungsgruppe, ohne großartige Fördergelder, eben nur mit seinem Verstand und diesem ganz tiefen Gefühl für Mathematik. Und das unterscheidet ihn sicherlich von vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vor ihm.
Er hat auch Unterstützer, also nicht nur Gauß ist von ihm beeindruckt. Mhm. Alexander von Humboldt zum Beispiel, einer der bekanntesten Wissenschaftsförderer seiner Zeit, der erkennt Gottholds Talent und sorgt dafür, dass er wenigstens ein kleines Stipendium bekommt. Das ist dann schon ganz hilfreich. Über Alexander von Humboldt haben wir ja hier auch schon eine Folge gemacht, natürlich bei so einer Größe, die verlinken wir euch mal.
Ja.
Und auch Carl Gustav Jacobi, das war ein anderer großer Mathematiker damals, der fördert ihn. Aber es reicht nur so, also diese ganzen Stipendien, das reicht so gerade zum Leben.
Mhm.
Und dann muss man ja auch noch bedenken, dass Gotthold wirklich krank ist. Er hat Tuberkulose, eine Krankheit, die ihn schwächt, ihn immer wieder zu Pausen zwingt und ihm am Ende wirklich das Leben kosten wird. Auch psychisch leidet er sehr darunter. Er hat auch so starke depressive Schübe und er bleibt sein ganzes Leben lang eigentlich einsam und baut gar keine engen Beziehungen zu Menschen auf. Also es sind oft so kollegiale Beziehungen, aber nicht so richtig vertrauensvolle Enge, wo man vielleicht auch mal über was anderes reden würde.
Mhm.
Also Alexander von Humboldt ist wohl wirklich so eine Art Freund, vielleicht der hält zumindest bis zu seinem Tod dann zu ihm. Aber das war's.
War's dann auch, ja. Ja, ein sehr scharfer Verstand, aber leider sozial, sag ich mal, so ein bisschen abgeschlagen, also kam nicht so richtig in der Gesellschaft an. Und dafür ist er aber dann halt eben von der Mathematik komplett eingenommen. Er schreibt und rechnet total viel, so den ganzen Tag lang, oft bis zur völligen Erschöpfung.
Mhm.
Es gibt zum Beispiel auch einen Brief von ihm, den er kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Und darin heißt es, ich habe mein Leben der Wissenschaft geopfert. Vielleicht erkennt man es eines Tages. Ja, und es klingt fast wie so ein bisschen ein Testament, ne? Also wie so eine letzte Botschaft. Und es klingt zwar überzeugt, dass er diesen Weg gewählt hat, aber auch irgendwie ein bisschen traurig und wehmütig. Ja. Also so ganz, ja, er war, glaube ich, vielleicht trotzdem einsam, auch wenn er gerne in der Mathematik aufgegangen ist, ja, schätze ich so.
Ich finde auch dieses Wort geopfert, das klingt schon sehr so, er wusste, glaube ich, auch, was er dafür aufgegeben hat.
Ja, ja. Das denke ich auch.
Und das vielleicht erkennt man es eines Tages, ist, finde ich, auch besonders tragisch, wenn man überlegt, dass der Name heute gar nicht so bekannt ist. Mhm. Aber umso wichtiger ist, dass wir jetzt sagen, doch, Gotthold, mach dir keine Sorgen, wir erkennen es heute, auch wenn es lange gedauert hat. Denn Gottholds Methoden und Ideen sind heute fester Bestandteil der modernen Mathematik. Also innerhalb der Mathematik ist es ein sehr bekannter Name. Sein sogenanntes Eisenstein-Kriterium wird noch immer in der Algebra verwendet und seine Reihen, die tauchen auch in der Zahlentheorie, in der Analysis, in der theoretischen Physik auf. Also da in dieser Theoriewelt ist er überall, nur manchmal und auch außerhalb von diesen Welten fehlt sein Name ein bisschen.
Ja, also wie du schon gesagt hast, dafür sind wir da, um quasi die Spuren, die er hinterlassen hat, mal beim Namen zu nennen. Aber das ist irgendwie so auch das Berührende an seiner Geschichte, dass er vielleicht gar nicht so unbedingt auf Ruhm aus war. Er hat jetzt irgendwie auch nicht so großartige Vorlesungen gehalten, keine Schüler hinterlassen, keine Denkschule gegründet. Mhm. Er war eben der stille Grübler und hat der Mathematik was mitgegeben, was die bis heute trägt. Und das mit nur 29 Jahren, muss man sagen.
Ja, leider auch nur bis 29 Jahren, ja. Ne? Denn er stirbt schon 1852. Boah, das finde ich schon krass. Guck mal, der ist nicht mal so alt geworden wie wir.
Ja, stimmt. Oh, ja. Das finde ich immer so eine schreckliche Vorstellung. Mhm. Ja, wer weiß, was er noch alles geschafft hätte, wenn er länger gelebt hätte.
Ja. Es gab auch wohl keine große Beerdigung, kein Nachruf nochmal in den Zeitungen. Also er ist dann auch so ein bisschen still gegangen. Aber zum Glück hat er mit dem Werk, was er hinterlassen hat, ja bis heute etwas hinterlassen, was noch andauert. Und vielleicht ist ja das auch dann der eigentliche Beweis seiner Größe und viel wichtiger als irgendwelche Nachrufe von anderen Leuten.
Irgendwelche Bronzestatuen in irgendwelchen Städten, ne?
Ja. Ja, genau. Also er war niemand, der eine Bühne brauchte. Er brauchte nur seine Gedanken und ein Blatt Papier und da hat er zum Glück viel festgehalten.
Genau, das ist er, der Gotthold. Wenn ihr Wünsche habt, wen wir hier nochmal ins Rampenlicht holen sollten, dann schreibt uns total gerne und erzählt gern die Geschichte von Gotthold weiter, damit sein Name die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient.
Ja.
Und in dem Zusammenhang gerne auch, wo ihr von diesem Namen gehört habt. Vielleicht hören ja hier noch Menschen zu, die uns noch nicht kennen. Und die könnt ihr dann hierfür noch begeistern. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und wir hoffen, euch hat diese kleine Geschichte über Gotthold gefallen.
Ja, und wenn ihr noch mehr Mathe-Gespräche führen wollt, dann wisst ihr ja, könnt ihr euch vielleicht auch bald bei Gisela melden oder schreibt uns einfach mal eure Fragen. Wir werden das dann vermitteln.
Ja.
Und ja, ansonsten, wenn ihr nicht wisst, was ihr uns noch da lassen sollt, gerne ein paar Sterne. Da würden wir uns auch immer freuen.
Wenn ihr kein Interesse an einem Mathe-Gespräch habt oder hier erstmal keinen Namen vorschlagen möchtet, dann gerne Sterne. Genau, so sieht's aus. Richtig toll mit diesen Mathe-Gesprächen. Irgendwie hätte ich ja jetzt selber schon ziemlich viel Lust drauf nach dieser Folge, weil es weckt dann doch ein großes Interesse, finde ich, dass da dieser Mensch war, der so ein unfassbares Interesse an der Mathematik hatte und da so fast schon so eine überirdische Verbundenheit mitgespürt hat. Also, dass das so im Vergleich mit Musik steht, finde ich ganz, ganz spannend. Also genau, denkt gerne an Gisela, falls euch das nochmal mehr interessiert. Nächste Woche hören wir uns dann mit einer kurzen, knackigen Folge wieder, mit einem Snack für zwischendurch. So sieht's aus. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.